Heute Morgen erfreut uns der schöne sommerliche Sonnenschein. Und dahinter steht die ganze Güte und Liebe Gottes. Und ich wollte, dass Sie alle heute dem ewigen, lebendigen Gott begegnen. Und er in Ihr Leben hineinreden kann. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er lässt kein Gutes mangeln dem Frommen. Und nun singen wir miteinander das Morgenlied Früh am Morgen Jesus geht, 664. Wir singen alle 5 Verse, 664. Wir wollen beten. Lieber Heiland, Jesus Christus, das ist unsere Bitte, dass du uns nicht allein lässt, auch mit unserem Singen und Beten nicht, sondern dass jeder von uns jetzt heute dir in deinem Wort begegnet. Und wir wollen dir danken, dass du wirklich der gute Hirte bist, der du uns auch durch unser Leben führen willst, auch durch alle Schwierigkeiten und Nöte hindurch. Und wir wollen uns heute Morgen freuen, dass du keinen vergisst, dass du keinen übersiehst. Auch den ich, der jetzt gerade in Tiefen der Schwermut und der Angst und im Zweifel ist. Sondern dass du bei uns allen anklopfst und einkehren willst. Und dann wollen wir auch vor dir alles offen bekennen, wo wir dir untreu waren und wo wir wider dich gesündigt haben. Nicht bloß in Gedanken oder in Worten, sondern auch in handfestem Ungehorsam und in der Tat. Herr, vergib uns und reinige uns, dass wir wieder neu brauchbar werden für dich. Und wir danken dir, dass du völlig vergeben kannst, was uns belastet an Schuld und Versäumnis und Unrecht. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Wen du frei machst, Herr, der ist ganz frei. Danke. Amen. Jetzt freuen wir uns, dass wir eine Variation hören von Dietmar Höhne im Klavier zu dem Morgenlied Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. Und anschließend hören wir ein Wort von Pfarrer Arno Paganelli aus Brasilien. Ich freue mich ganz besonders, heiße Sie herzlich willkommen hier mit der Frau. Und das ist immer schön, wenn wir grüßen können und auch hören, wie Jesus mächtig wirkt. Ich habe viel Berichte gehört, das ist die Gemeinde von Pfarrer Bodo Schulz, wo eine Erweckung stattfand und viele Hauskreise entstanden sind und wo eine geistlich wache Gemeinde ungemein tätig ist. Wir freuen uns auf dieses Wort.
Wir freuen uns, dass wir heute Morgen hier unter dem Wort sein dürfen und freuen uns auch, dass wir diese Gemeinschaft erleben dürfen. Es gibt im Neuen Testament viele Geschichten. Da heißt es, als Jesus ihn sah. Bei Levi war es so, bei Zachäus war es so. Und wir in unserer Arbeit erkennen das immer wieder, dass Jesus den Menschen sieht. Auch uns sah er. Und es ist wichtig, dass wir in unserer Arbeit auch die Menschen mit den Augen unseres Herrn sehen. Und ich denke da an einige Menschen. Ich möchte einiges davon erzählen. An einem Abend, als unsere älteste Tochter noch nicht von der Schule zurück war, ginge ich zur Bushaltestelle, um zu sehen, ob sie schon kommt. Und da sah ich jemand völlig betrunken und auch unter Rauschgiftsucht. Er saß dort, er hatte einiges zum Essen vor sich. Ich schaute ihn an. Er sagte zu mir: Komm, setz dich hier neben mich hin. Ess mit mir was. Ich hatte zwei Gründe, weshalb ich es nicht essen wollte. Erstens, ich war mit meiner Tochter besorgt, und zweitens war es da wirklich nicht angenehm, etwas zu essen in diesem Zustand. Und dann sagte dieser Mann mir, Walter heißt er, dann liebst du mich nicht, dann hast du mich nicht lieb. Das war für mich eine Herausforderung. Ich habe ihm gesagt, Walter, doch, aber jetzt nicht. Aber ich werde dir etwas versprechen, morgen früh komme ich zu dir. Ich ging nach Hause, unsere Tochter kam ein wenig später auch. Am nächsten Morgen ging ich zu diesem Walter, der hat inzwischen durch Rauschgift und Alkoholsucht alles verloren, was er hatte, Frau, Kinder. Er lebte im Hause seiner Mutter. Als ich dorthin kam, sagte ich, Walter, ich bin gekommen, um mein Versprechen zu halten und auch mein Wort zu halten. Da sagte er, wieso, was? Was sind Sie mir schuldig? Was haben Sie versprochen? Und dann erklärte er, er wisse überhaupt nichts, was im vorigen Tag geschehen war. Und dann sagte ich ihm davon. Und dann fing er an zu weinen. Bitterlich zu weinen. Und er sagt, ich brauche jemand. Ich brauche Hilfe. Bitte, helf mir doch. Und ich sagte ihm dann vom Sereni, das ist ein Reha-Zentrum, der sicher auch hier bekannt ist, mindestens von einigen. Ich rief dort an, es war dort kein Platz zur Zeit. Der Walter versteckte sich zu Hause, um nicht mehr von den Augen seiner Feinde entdeckt zu werden, und wartete. Und ich habe ihn dorthin gebracht. Die Geschichte ist natürlich viel länger, als ich sie hier schildern kann. Aber Walter ist inzwischen ein Christ, frei von der Sucht des Alkohols, des Rauschgiftes. Er dient seinem Herrn mit Freuden, hat ein ganz neues Leben begonnen und ist ein ganz lieber Glaubensbruder, den wir in Brasilien haben. Meine Frau und ich, wir müssen immer wieder staunen, wie es der Herr Jesus eigentlich machte. Das heißt zum Beispiel in Matthäus 9, als Jesus die Menge sah, die Volksmenge, jammerte es ihm, denn sie waren wie Hirte ohne Schafe. Aber Jesus sah da nicht eine Volksmasse, sondern er sah den Einzelnen. Und gerade von diesem Text aus haben wir, meine Frau und ich, viel Freude in unserer Arbeit, denn wir entdecken immer wieder, auch wenn wir große Not bei den vielen sehen, müssen wir den Einzelnen sehen. So tat es Jesus. Vor kurzem geschah eine ähnliche Geschichte, als ich jemand zu Hause besuchen wollte, und er war nicht zu Hause. Die Frau erklärte uns, er sei in einer Klinik, er gehörte nicht zur Gemeinde, ungläubig, kommt aus einer spiritistischen Familie. Und als ich ihn in der Klinik besuchte, da freute er sich. Wir haben ihn eingeladen zu einem Bibelkreis. Ich war an dem Abend nicht dabei, als er kam, dann sagt er zu meiner Frau, jetzt begreife ich, was dieses Bibelwort aus Lukas 15 bedeutet, als Jesus die 99 verließ und das eine Verlorene nachging. Der Pfarrer hat an diesem Sonntagnachmittag, als er dort in der Klinik war, die 99 verlassen. Und das war das Maßgebende. Er ist dabei, Arnaldo heißt er. Ich möchte auch damit einiges gesagt haben, wie wir arbeiten, aber auch Mut machen, dass wir nicht immer nur über die Masse hinwegschauen, sondern die Menschen und die Welt mit den Augen Jesus zu sehen. Vielen Dank, dass ich dieses Wort hier sagen konnte.
Ich grüße Sie auch ganz herzlich, gerade mit diesem Wort aus dem Markus-Evangelium, und bin ganz herzlich dankbar für die Fürbitte, dass wir wirklich unsere Augen zu denen hinwenden, die Jesus uns vorstellt.
Ja, da denken wir an die Arbeit, die in anderen Teilen geschieht. Sie kennen das, Sirene, sicher nicht vom Wort her, aber Sie haben kräftig mitgeholfen, dass die ersten zwei Bauabschnitte dieses Zentrums, das von der Gnadauer Brasilienmission gebaut wurde, errichtet werden konnte. Und jetzt ist gerade ein Erweiterungsbau, dass nochmal doppelt so viel Drogenabhängige aufgenommen werden können. Das gehört nicht mit dieser Arbeit der Gemeinde zusammen, aber wir freuen uns, es ist im gleichen Ort. Und dann kennen ja manche unter uns den Herrn Ruß, dessen Sohn, Eberhard Ruß, ist dort als Drogentherapeut tätig. Und da freuen wir uns, der ist gleichzeitig im Dienst von christlichen Fachkräften da draußen. Jetzt singen wir, kommt, atmet auf, 639. Wir haben es vor ein paar Wochen schon einmal gesungen. Für die, wo es neu war, wollen wir es gleich nochmal singen. 639, ein Peter Strauch-Lied. Evangelium ist eine Siegesbotschaft und egal, wo unser Leben zerstört ist und wo es uns von uns noch gar nicht entdeckt ist, da erfahren wir die Macht Jesu. Wir lesen heute Morgen Lukas 5. Lukas 5, die Verse 1 bis 11, das Seite 75 in den Bibeln in ihren Reihen, im Neuen Testament, Lukas 5, 1 bis 11. War schön, dass Arno Paganelli darauf hingewiesen hat, wie solche uns alltäglich vorkommenden Wendungen im Evangelium Jesus sah, ihm ganz wichtig sind. Auch hier, es begab sich. Aber das sind Augenblicke, wenn Jesus handelt, die in unserem Leben ganz groß werden. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand Jesus am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg Jesus in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und Jesus setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als Jesus aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Rabbi, das heißt der Meister, Rabbi, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort, das ist heute das Thema, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische. Und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Und als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, gehe weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst. Und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten Jesus nach. Jetzt möchte ich heute vor allem zuerst einmal zu denen reden, die solche Wunder in ihrem Leben nicht erfahren. Und ich weiß, dass unter uns eine ganze Reihe Leute sind, die erleben Enttäuschung um Enttäuschung, eine nach dem anderen. Und die stecken mitten im Misserfolg. Es kann sein, die hören heute gar nicht richtig zu, weil ihre Gedanken immer um das Schwere kreisen, das sie durchleiden müssen. Es ist ihnen viel zerbrochen. Und sie sind müde und traurig und verzagt. Genau wie jener Fischer, der dort am Ufer saß. Und der, wie man heute sagt, frustriert war. Das Leben ist sehr hart. Und es fordert das Letzte von einem. Andere, die mögen immer Glück haben. Aber jener Fischer hat kein Glück. Er war ein harter, zäher Mann und hat gesagt, man muss sich gegen die Widrigkeiten im Leben stemmen. Man darf sich nicht unterkriegen lassen, aber das wird einem manchmal doch sauer, wenn man immer wieder einen über den Schädel gezogen kriegt. Und er war stark und noch war er gesund und dann hat er sich abends wieder in sein Boot gestellt und dann ist er gerudert. Nur nicht nachgeben diesen Gefühlen des Zweifels und des Missmuts. Man muss Optimismus haben. Aber wie die Nacht immer länger wurde und er dann das Netz aus dem Wasser zieht, mit den klammen Fingern, es kann auch bitter kalt werden. Der Mond steht am Himmel, aber da war nichts von romantischer Schönheit. Es sind Augenblicke, wo böse Worte über unsere Lippen kommen, die man so einfach zischt im Ärger. Wenn er wieder sein Netz ansah und merkt, außer ein paar Seepflanzen ist nichts drin. War alles umsonst. Aber ich probiere es noch einmal und dieses noch einmal und noch einmal und immer der Misserfolg. So wie manche unter uns, die die 50. oder die 150. Bewerbung geschrieben haben, sagen immer nichts. Dieses schlimme Wort, nichts gefangen, nichts, gar nichts. Also das sind Situationen, die wir alle dauernd durchleben. Und da will man noch einmal sich Mut zusprechen, aber man glaubt selber schließlich nicht mehr dran. Das ist schlimm, wenn man so in dieser Tretmühle des täglichen Lebens drinsteht und merkt, man kann treten, wie man will, man kommt nicht vom Fleck und es bessert sich nichts und ändert sich nichts. Und man ist am Tiefpunkt mit den Gefühlen, mit der Kraft. Und das Schlimmste ist, dass das Selbstvertrauen ganz zerbrochen ist. Man geniert sich vor seinen eigenen Kindern. Was denken die, wenn ich Versager nach Hause komme? Und die fragen, wie war es heute? Nichts. Erfolglos. Und das ist Evangelium. Es begab sich so, dass Jesus das sieht. Genau. Und dass Jesus zu solchen Leuten in den Kahn steigt und sagt, Simon, ich will in deinen Kahn. Es ist ja merkwürdig, dass gar nicht erzählt wird, dass irgendwo dem Petrus ein Wort Jesu wichtig geworden wäre. Ich habe den Eindruck, es könnte heute sogar bei Ihnen passieren, dass Sie sagen, ich gehe aus der Kirche raus und habe gar nichts vernommen. Ich habe immer nur an meine Sorgen gedacht. Vielleicht war es beim Simon genauso. Es steht gar nicht da, dass dieses Wort Jesu ihn getroffen hat, wenn wenigstens irgendwas hängen geblieben wäre. Aber ist das nicht schon toll, dass Jesus ihn sieht? Dass Jesus die Not erkennt? Dass Jesus in seinen Kahn steigt? Und vielleicht ist doch irgendetwas an ihm hängen geblieben, sonst hätte er vielleicht nachher gar nicht so reagiert. Irgendwo hat er doch gespürt. Das ist was ganz anderes als alles, was ich je gehört habe. Jesus ist unvergleichlich. Das ist nicht ein Rabbi wie die anderen Rabbinen. Das ist nicht ein Religionsstifter. Das ist kein Schriftgelehrter. Da ist viel mehr. Der spricht ein Wort, wie ich es noch nie in meinem Leben vernommen habe. Und das ist jetzt mal wichtig, dass wir das festhalten. Ganz unscheinbar greift Gott in ihr Leben ein. Ganz unscheinbar. Sie denken es gar nicht. Und da ist doch schon da. Und das ist immer beim Ersten, was ich unterstreichen will. Jesus spricht den Simon persönlich an. Bei der Predigt hat er gar nicht viel vernommen. Aber jetzt wird es plötzlich ernst. Da sagt Jesus ihm, du Simon, jetzt fahr mit deinem Boot hinaus und wirf deine Netze aus. Das ist ein Wort, jetzt muss er Stellung beziehen. Man kann sich ja so oft verdrücken, auch beim Predigt hören, auch beim Bibellesen. Haben Sie begriffen, dass Jesus immer Sie meint und Sie persönlich und direkt ansprechen will? Mir geht das nimmer aus dem Sinn. Mein Großvater, Kaufmann, Eisenwaren, war ein praktischer, realistischer Mann. Der hat uns Kindern immer eingebläut, wie das bei Jesus ist. Und er hat es mit dem alten Spruch gemacht, was nicht per du geht per du. Das Französisch, das verloren. Das verflüchtigt sich. Was nicht per du geht, das verflüchtigt sich. Jesus redet immer mit dir. Habe ich als Kind unzählige Mal gehört, aber man kann es dann nicht mehr vergessen. Jesus meint doch mich mit seinem Wort. Wie oft haben wir bei diesem Wort Jesu dann auch immer vielleicht das genickt oder mit den Schultern gezuckt oder vielleicht einfach gegähnt und sind wir nach Hause gegangen und haben uns dem Essen gewidmet. Wenn
Simon das in diesem Augenblick gemacht hätte, alles nicht erlebt. Es ist eine ganz besondere Stunde, wenn Jesus uns per Du packt. Wenn es ihnen unter die Haut geht, dann müssen sie reagieren. Und dann dürfen sie nicht bloß nicken oder dann dürfen sie nicht bloß mit den Achseln zucken. Dann müssen sie handeln und ihre Antwort, auch wenn sie bloß gleichgültig es einfach auf der Seite liegen lassen, ist ja auch eine Antwort, eine Ablehnung. Und darum ist so groß wie dieser Simon zu Jesus bloß mit großen Augen hinguckt. Und wahrscheinlich haben es alle, die auf dem Weg des Glaubens waren, ganz ähnlich gemacht wie dieser Simon. Rabbi, was du sagst, das geht in mein Hirn nicht rein. Das ist zu groß. Vielleicht hat dieser Fischer, der sicher ein grober Mann der Straße war, dieser Simon, um ein Haar auch gesagt, du spinnst, das mag für fromme Zwiebeln was sein, aber nicht für mich, ich bin Realist. Geh mir weg mit diesem Wort, ich kenne doch diese Welt, ich weiß, 2 mal 2 ist 4, und was willst du mir erzählen? Ich weiß, wie man Fische fängt, am helllichten Tag kann man keine Fische fangen, wie soll das denn auch funktionieren? Alle Zweifel wachen in dem Augenblick auf, wenn Jesus zu uns redet. Jeder Christ weiß genug von Zweifeln zu reden. Manche, die noch nicht glauben, denken immer wieder, wir wären davon gar nicht belastet. Wir sind schwer von Zweifeln belastet. Jedes Wort, das Jesus sagt, sprengt unser Denken. Das ist ja das große und schöne im Wort Gottes, dass es uns eine Weite gibt. Wenn da bloß das kommt, was eh schon in der Samstagszeitung kam, dann wäre es langweilig. Jesus gibt uns ganz neue Dinge, was kein Mensch je verstanden und begriffen hat, lässt er uns in seinem Wort zusprechen. Und der Simon, der nichts verstehen kann, wo alle Zweifel wach werden, sagt, Meister, ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und ich verstehe auch was von meinem Job. Aber, jetzt kommt das Entscheidende. Und da muss man von dem Simon lernen. Auf dein Wort hin mach ich. Auf dein Wort hin. Wenn Menschen zum Glauben kamen, hoffentlich nicht, weil sie dachten oder meinten oder fühlten oder weil andere ihnen auf die Schulter klopfen, sondern weil Menschen sagen, Herr, dein Wort, das zwingt mich, Stellung zu beziehen, ja oder nein. Und vor deinem Wort kann ich nicht nein sagen. Ich will's probieren, ich will's wagen, auf dein Wort hin. Also, das, was mir jetzt erstmal wichtig war, was ich Ihnen zeigen wollte, es geht per Du und jetzt, Jesus meint sie immer persönlich und dann geht es um etwas, was ihr Denken sprengt. Und dann geht es darum, dass dieses Wort von Ihnen Gehorsam fordert. Auf dein Wort hin, auf dein Wort hin. Man kann das überhaupt nicht verstehen, das ist viel größer und mächtiger als alles, was man je denken kann. Und der Petrus fährt hinaus. Ungläubig, skeptisch, misstrauisch. Selbst bei glaubenden Leuten gibt es ja ganz tief im Herzen immer noch jenen heimlichen Gedanken. Ist das wirklich wahr? Das kriegt man ja leider bis zum Lebensende nie weg. Wenn nur unser Glaube so wäre, dass er gar nie von der Anfechtung gepackt werden könne. Aber Sie wissen, wie das ist. In schweren Krankheitsnöten, wenn Gott Ihnen schwere Lasten auferlegt, dann die Angst, ist das wirklich wahr? Oder hat mich Gott vergessen und abgeschrieben? Ist sein Wort wirklich verlässlich? Verstehe gut, dass Leute sagen, das haben doch bloß Menschen gedichtet, doch bloß Menschenmeinung. Das Allergrößte im Glauben zu wissen, sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Das ist meine ganze Theologie. Ich will das bloß noch in der Bibel. In der ganzen Größe nachdenken und verstehen und begreifen. Und das macht er, Petrus, und dann plötzlich, das Netz ist voller Fische. Sagen Sie, wie mag das zugehen? Wenn Sie einmal begriffen haben, was Christenglaube ist. Der Christenglaube fasst das Prinzip oder das Grundgesetz, das die ganze Welt zusammenhält. die Natur und den Kosmos. Wenn Gott spricht, so geschieht's. Und dass die Sonne strahlt und dass die Pflanzen wachsen und die Tiere geschaffen wurden und dass menschliches Leben geboren wird und dass es Freude gibt, hat seinen Grund nur an dem einen Gott, der diese Welt durch sein Wort in Gang gesetzt hat. Und die ehernen Naturgesetze haben nur darin ihre Beständigkeit, dass Gott geboten und gesprochen hat. Es ist wahr und Gott fühlt das und erfüllt das, löst das wirklich ein und erfüllt das. Es geschieht wirklich, was er spricht. Es waren ja viele Glaubende, wir haben alle genauso getan, ein Noah. Die Nachbarn, die kamen jeden Morgen kichern und sagten, was schleppst du denn da für Hölzer zusammen? Bist du verrückt geworden? Der hat es noch viel schlimmer heimgezahlt bekommen als die unter uns, die vielleicht gehänselt werden im Geschäft oder in der eigenen Familie wegen ihres Glaubens. Wem glaubst denn du? Und dann hat er seine Arche gezimmert auf dein Wort hin. Es mag manchmal so verrückt erscheinen, wenn Menschen auf das Wort Gottes hin glauben. Aber wenn die Flut kommt, werden sie gerettet. Und als ein Abraham auszog aus einem Land, wo er seine Freunde hatte, wusste nicht, wo er hinkommt. Die Verwandtschaft stand Kopf und sagt, spinn der. Auf dein Wort hin erwartete eine auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und er sah sein ganzes Leben lang nichts. Nichts zum Sehen, nichts zum Fühlen. Nur Vertrauen ins Wort Gottes. Nur Vertrauen ins Wort Gottes. Aber da haben sie ja viel mehr erlebt. Reale Wunder. Keine Stütze. Und er ist ein Vater geworden, all derer, die glauben. Und so sind die Israeliten am Schilfmeer gestanden. Das Wasser war da. Mose rief nur, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Und als sie die ersten Schritte gehen ins Wasser, wer wird denn so etwas Verrücktes tun? Wich das Wasser zurück und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Jesus hat persönlich für sie viele Worte. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin. Probier es aus. Du wirst erfahren, an welchem nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Und das ist so groß, das zu erleben, dieses Wort. Unser Glaube kann sich nur an dieses Wort hängen. Und aus diesem Wort immer wieder leben. Zinzendorf hat ein Liedvers uns geschenkt, dieser Mann, der so viel gewagt hat. Und er hat es erklärt in diesem Liedvers. Hier hast du uns alle zu deinen Befehlen. Je mehr du befiehlst, je mehr Siege wir zählen. Und deine Befehle sind lauter Versprechen, durch alle verhauenen Bahnen zu brechen. Wenn Gott will und ich kann ihm vertrauen, dann werde ich erleben, dass Gott mir den Weg aufmacht. Nicht auf meine Gedanken, nicht auf meinen Mut hin, nicht auf meine Tollkühnheit, nicht auf meine Erfahrung hin, auf sein Wort hin. Und das hat Petrus entdeckt. Auf welchen tragfesten Grund bauen Sie Ihr Leben? Ist es Ihr Selbstvertrauen? Ist es Ihr Mut? Ihr Optimismus? Wer wird sie einmal lösen aus den Krallen des Todes? Wer reißt sie aus der Schwermut? Nur Gottes Wort. Nur Gottes Wort. Johann Albrecht Bengel wurde in einem schweren Gewitter einmal, wo die Schüler um ihn herum Angst hatten, gebeten von den Kindern, bete mit uns. Wissen Sie, was Bengel gesagt hat? Hör die Schrift, hör die Worte Gottes. Dürfen beten. Aber es kommt der Punkt, wo ich in der Angst auch hören muss, dass der Herr mir Gewissheit, Sieg und Freude und Zuversicht schenkt. Und ich möchte Sie jetzt bitten, in Ihrem Gesangbuch, wir singen noch nicht, ein Wort von Johann Albrecht Bengel aufzuschlagen. Seite, das ist in der Mitte der Seite 1056. Bei diesen umstrittenen Worten, die eingeschoben sind, ist doch das schöne Wort von Bengel drin. Und dann sind wir wieder versöhnt. 1056 oben links. Hat Johann Albrecht Bengel, der große Schriftforscher des Neuen Testaments, der große Theologe, gesagt, die Schrift hilft der Kirche auf, 1056. Die Schrift, also die Bibel, hilft der Kirche auf und unterhält die Kirche. Die Kirche gibt der Schrift Zeugnis und bewahrt sie. Wenn die Kirche wacker ist, so glänzt die Bibel oder die Schrift. Und wenn die Kirche kränkelt, so muss die Schrift verliegen. Dann geht die Schrift unter. Ganz simpel, was heißt das? Die Kirche ist tot, wenn sie die Bibel nicht mehr in die Mitte stellt und das Wort Gottes zerredet. Und es gibt Erweckung und neues Leben in der, ja wirklich, kümmerlichsten Kirche. Wenn ein paar Leute da sind, die mit dem Wort Gottes leben, wo das Wort Gottes hochgehalten wird und Menschen das Wort Gottes vertrauensvoll glauben, geschieht Erweckung. Das nächste, was hier beschrieben ist, dieses Wort wühlt unser Gewissen auf. Dieses Wort wühlt unser Gewissen auf. Sehr merkwürdig, was da passiert. Ich wäre ausgestiegen aus dem Kahn und gesagt, mal wieder Schwein gehabt. Ich sag mal da, also super, prima, ganz toll. Jetzt bin ich glücklich. Wir haben doch die Predigt damit angefangen, dass wir von den Frustrationen unseres Lebens reden. Das ist unser Wunsch. Wie löst Gott meine Probleme? Krankheit, Beruf oder was jetzt ist, Familienprobleme. Furchtbare Dinge spielen sich da ab, bei vielen von uns. Wie löst Gott die? Und auf einmal, als Gott die Dinge löst, da geht das bei dem Simon viel, viel tiefer. Sein Gewissen ist aufgewühlt. Er bleibt nicht an den Fischen stehen, am Wunder. Sondern auf einmal überfällt ein Schrecken ihn. Vielleicht sind wir oft nur an den äußeren Wundern stehen geblieben in unserem Leben. Gott tut ja täglich viel. Also ich erlebe so viel Gebetserhörung, bleibt oft die Sprache weg. Ein wunderbar wirkender Gott. Aber jetzt geht es ja um noch viel mehr. Dass ich die Nähe des ewigen Gottes erlebe in meinem Leben. Gott will so zu mir, dass uns das plötzlich bewusst wird. Was? Ich, wie sagt Simon, ich sündiger Mensch, ich mache doch so viel falsch und ich lebe doch gar nicht mit Gott. Und so kniet er plötzlich nieder, dass uns Wunder Gottes auf die Knie treiben in Dank und Anbetung. Herr, dieses Wort, das Simon hier sagt, heißt Kyrios. Das haben die Jünger eigentlich erst nach der Auferstehung gesagt. Mein Gott und mein Herr. Es ist was ganz Großes, wenn wir überhaupt offen werden, um neue Entdeckungen im Glauben zu machen. Und ich bitte Sie einfach, dass Sie auch nicht so schnell Ihr Danke sagen. Man kann ja so schnell danken. Also, ach, ist alles gut und vielen Dank, lieber Gott. Es ist ja wieder herrlich mir herausgeholfen aus der Patsche. Was ist dieses Geheimnis? Was hier sich vollzieht, ist doch nichts anderes, als was Jesus im Gleichnis des verlorenen Sohnes erzählt hat. Da kehrt einer heim in die Vaterarme Gottes. Da entdeckt einer Leben ohne Gott, gibt's nicht. Ich habe immer nur oberflächlich und das Leere gesucht. Ich will doch etwas. Ich will doch mehr, Herr. Und ich kann doch gar nicht zu dir hin und da erlebt er dieses große Wunder, das viel, viel wunderbarer ist als der Fischfang. Jesus kommt zu mir, will mein Leben erfüllen und er will mit seinem Wort mein Leben umgestalten. Er kann es an diesem Augenblick noch gar nicht fassen. Aber anders ist noch nie einer Christ geworden als durch den Kampf des erschrockenen Gewissens. Wir wollen auch heute in der Evangelisation nicht meinen, wir könnten Leute ködern mit ein paar frommen Worten. Es muss dadurch, wo Menschen sich selber im Lichte Gottes sehen und Buße tun und auf die Knie sinken und Jesus die Hand auf sie legen kann und sagen kann, du bist mein. Du bist mein. Noch ein letztes. Und jetzt macht Jesus einen ganz dicken Strich. Einen ganz dicken Strich und sagt er, von nun an. Uns beschäftigt ja immer, wie ist denn das mit dem sündigen Menschen? Wie ist denn das bei Ihnen? Sprachen wir letzten Sonntag darüber, mit dem sündigen Menschen. Leider, leider hört das ja nie auf. Auch bei gläubigen Christen. Vielleicht wird es besser, hoffentlich wird es besser, aber es hört nie auf. Macht uns eine große Not, ja. Warum bleibt das immer so mit unserer bösen und notvollen Art? Wenn Jesus sagt, von nun an ist ja nicht so, dass alle Sünde gestoppt ist. Aber Jesus sagt, ab jetzt ist das nicht mehr das Thema, weil er seine herrliche Vergebung in unserem Leben mächtig wirken lässt. Und weil er stärker ist als alles, was uns immer wieder von Jesus wegreißt. Jesus sagt von nun an und macht den dicken Strich, weil er sagt, du, jetzt Simon, jetzt ist alles neu, weil ich in deinem Leben wirken will. Und wenn er das spricht, dann geschieht's genauso. Dann ist das diese Energie Gottes, die in unserem Leben sprühend wirken will. Er will mächtig wirken. Und jetzt gucken sie nicht mehr auf ihre Mängel und gucken sie nicht mehr auf ihre Fehler. Und jetzt bleiben sie nicht bloß da stehen, sondern schauen sie auf Jesus, der zu ihnen ruft, du, ich sende dich. Und es ist wieder ein Befehl, ich sende dich. Was uns ja immer wieder überrascht, dass die besten Missionare Gottes ungelehrte Leute waren. Aber eins hatten sie ergriffen, und das fehlt ja oft bei den Gelehrten, dass sie Erfahrung mit Jesus machen, Glaubenserfahrung. Und Jesus ganz in der Mitte ihres Blickes hat, nur von ihm her kamen und von ihm redeten. Und das ist wunderbar, wenn man so sich Jesus anvertrauen kann, wenn Jesus Herr unseres Lebens ist, dann lässt er das Alte wegfallen und löscht das Alte aus. Und es geht jetzt gar nicht mehr, was ich will und kann oder drücke oder mache oder welche Gaben ich habe. Das ist alles gar nicht wichtig, sondern was Jesus durch mich will. Der die Welt geschaffen hat. Der einst die Fische in das Netz des Petrus am helllichten Tag trieb. Was völlig undenkbar ist. Der Herr, für den es kein Unmöglich gibt, der will in ihrem Leben mächtig wirken. Und jetzt merken wir auf einmal, es geht auch nicht bloß um die Lösung unserer Lebensnöte. Es geht noch um viel mehr. Du sollst Menschen fangen, dass wir ein Herz bekommen für so viele um uns her, die noch nie was vom Leben entdeckt haben. Und das, was er selber erlebt hat, weitergibt. Und da wird unser Leben wertvoll und bedeutsam. Wie können wir den anderen etwas weiterbringen, indem wir bloß das einfach erzählen? Erzählen, was wir selber erlebt haben. Sein Wort weiter erzählen. Und dann sagen, das ist wahr. Und du kannst dich dran halten und dann klammern. Und du kannst immer bloß dich staunend umdrehen. Wie kein Jota aufgelöst wird von diesem Wort. Die Not heute in der Christenheit, wissen Sie was, das ist eine Bibelnot. Dass Christen meinen, das Wort Gottes sei nicht absolut verlässlich. Und dann haben sie nur noch sich und ihren Apparat und ihre Organisation. Aber das ist ja alles nicht wichtig. Das Einzige, was ihr Leben trägt, ist sein Wort. Und an dieses Wort Jesu können sie sich hinhängen. Er sendet sie. Er meint sie heute. Und er will durch ihr angeschlagenes, frustriertes Leben Segen schaffen für viele. Amen. Und jetzt singen wir noch. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 631. 631. Die Verse 1 und dann 3, 4 und 5. 631.
Thank you.
bleiben Sie noch einen Moment sitzen. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen, bevor wir miteinander beten. Ich möchte Sie auch zur Fürbitte aufrufen, weil nun die Nachrichten aus China uns schon belasten. Im Gefängnis der Stadt Luoshang sind allein 300 Pastoren inhaftiert. In ganz China sitzen noch viel mehr geistliche Leiter in Gefängnissen. Mehrere tausend Pastoren müssen aus Furcht vor einer Verhaftung im Untergrund leben. Seit der Kulturrevolution ist es zurzeit das schlimmste Vorgehen gegen christliche Gemeinden nicht registrierter Art, Hausgemeinden in China. Im Hochsicherheitstrakt von Zhengzhou saßen bis vor kurzem noch folgende Hauptleiter von Gemeinden, ein C, 62 Jahre alt, Leiter einer großen Hausgemeindebewegung. Mu Sheng und sein Bruder Bao Qin, Pastor Wang Qingkai und seine Schwester Feng Xiang, ebenso King Ying, eine Frau, und der Gemeindeälteste Qiao. Eine Frau, Guang mit 34 Jahren, Pastor Wang mit 55 Jahren, der schon 10 Jahre im Gefängnis war. Ebenso Pastor Zhen im Alter von 60 Jahren. Und Pastor Yang, 32 Jahre, der schon einmal zu 3 Jahren harter Arbeit verurteilt war. Auch Pastor Dayao, 38 Jahre. Ebenso Pastor Yuao, 34 Jahre. Die Gefangenen werden regelmäßig gefoltert und werden auch psychisch und physisch gequält und gedemütigt. Es ist Zeichen dafür, dass die kommunistische Regierung, auch die neue kommunistische Regierung in China, Sorge hat vor der ungeheuer wachsenden Kraft des Evangeliums. Es ist eine ungeheure Zahl von mindestens 70 Millionen gläubiger, wiedergeborener Christen in China. Und es sind oft die letzten Bemühungen der dunklen Mächte, den Sieg des Evangeliums zu bremsen. Wir wollen beten. Du, Herr, hast uns aufgerufen, dass wir auch für den Lauf deines Wortes in der Welt Fürbitte tun. Und wir möchten dich auch für deine Zeugen bitten, nicht nur in China, sondern in all den Ländern, wo dein Wort bedrängt wird, in den Muslimländern, auch in Burma und in Kuba und wo das ist, dass du deine Boten mutig und unerschrocken machst, dich zu bekennen. Und wir wollen dich preisen darüber, dass dein Wort auch in solchen Nöten hindurchträgt. Dass du heute Morgen auch die trösten und aufrichten und fröhlich machen kannst, die um deines Namens willen leiden. Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir dein Wort gering geachtet haben, wo wir es verachtet, zurechtgebogen haben nach unserem Kopf. Gib doch du Umkehr in unserer Mitte, dass wir neu auf dich hören, dass unser Glaube allein von deinem Wort sich weisen lässt und dass wir auf diesem festen Fundament deines Wortes allein unseren Glauben gründen. Und dass wir dann herrliche Erfahrungen machen, wie du dein Wort erfüllst und einlöst. Wir bitten dich auch für alle, die um uns her frustriert und enttäuscht sind und sich verlassen fühlen. Geh du mit uns, wenn wir ihnen dein Wort weitersagen, sei es auch bei den Kranken und Verlassenen und Traurigen, und gib ihnen deine Freude ins Herz, die Freude über deinem Wort. Und dann mach uns zu Hörern, aber auch zu Tätern deines Wortes. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.